Ich darf dann selber zum Thema Vitamin D, Mythen und Fakten Ihnen ein paar Daten näher bringen. Die Diskussion um Vitamin D und Calcium geht jetzt mittlerweile schon seit 4-5 Jahren. Es ist ganz interessant, wo stehen wir denn eigentlich wirklich? Aha. Nun, Vitamin D, das wir entweder aus der Nahrung oder aus dem Sonnenlicht beziehen, gibt es sowohl in einer klassischen endokrinen Wirkung, die, glaube ich, jeder von Ihnen kennt, bei der Calciumhomöostase, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber Vitamin D, und zwar das aktive Vitamin D, zeigt auch nicht klassische Wirkungen, die im hauptsächlich autokrin in zahlreichen Geweben passieren. Hier wird in der Zelle durch eine dort inhärente und auch nicht sehr stark regulierte 1-Alpha-Hydroxylase aktives Vitamin D erzeugt. Diese Zellen haben auch den Vitamin D-Rezeptor. Diese finden Sie neben den Osteoblasten in Kolonepithelzellen, in peripheren Blutmonozyten und Makrophagen, Gefäßendothelzellen, Synovialzellen, Prostatazellen, Inselzellen. Ganz, ganz viele Zellen haben den Vitamin D-Rezeptor und sind fähig, einen nicht gesteuerten, nicht PTH-gesteuerten, nicht aber quasi autokrinen Mechanismus auf einem Standard-Level hier intrinsisch Vitamin D zu produzieren. Warum auch nicht? Vitamin D ist ein Steroidhormon. Steroidhormone, wie wir wissen, wirken nicht an der Zelloberfläche, sondern im Kern und bringen dort Transkription von Eiweißen und Regulation von Genen in Schwung. Hier sehen Sie eine Genregulation durch Vitamin D in Leukozyten, eine sogenannte Genetic Heat Map ist das. Hier in Abhängigkeit von den Serum-Vitamin-D-Spiegeln wurde eine Supplementation gemacht. Sie sehen, hier sind niedrige, hier sind höhere, hier sind hohe, niedrige Vitamin-D-Spiegel. Es wurden einfach 2000 Einheiten gegenüber 400 Einheiten gegeben. Sie sehen, wie sich über 8 Wochen hier einfach in den Leukozyten dieser Patienten die Gene-Expression ändert. Sie finden, dass 82 Gene hier in diesen Leukozyten eine deutliche Down-Regulation erfahren, während 209 Gene, das sind die roten, eine Up-Regulation, also hochreguliert werden. Das heißt, hier kommt Transkription in Schwung, hier passiert tatsächlich etwas. Durch eine relativ kurze, niedrig dosierte Vitamin-D-Substitution. Man sieht die Effekte etwas stärker ausgeprägt in den Mangelgruppen, die vorher niedrige Spiegel haben, etwas weniger stark ausgeprägt in denen, die vorher schon adäquate Spiegel hatten. Gehen wir ein bisschen zurück. Es gibt ja auch die Geschichte, dass Vitamin-D die Karzinogenesis verhindern soll oder zumindest bremsen soll. Das ist relativ alt. Man hat Kolonkarzinomzellen und Kolonadenomzellen aus ganz normalen endoskopischen Untersuchungen gewonnen, hat die dann im Prinzip in der Petrischale gezüchtet und hat sie mit Vitamin D und Calcium versetzt und hat dann gesehen, dass im Prinzip diese an diesen Ex-Vivo-Zellen hier Vitamin D und Calcium antiproliferativ wirkt und die Differenzierung dieser Adenomzellen sehr wohl gefördert hat. Der vermutete Mechanismus ist eine Blockade des Zyklin D1. Dadurch ändert sich der Zellzyklus, was potenziell eine Unterbrechung auch der Entwicklung von malignen Zellen darstellen könnte. Es gibt dann weiter eine wunderschöne Fallzahl aus einer Kohortenstudie, die Nurses Health Study ist eine Kohortenstudie, wie wir alle wissen, 2002 erschienen. Hier hat man einfach gesehen, wie schaut der Vitamin D tägliche Aufnahme an Vitamin D bei diesen Patientinnen auf und hat das dann in Relation gesetzt zur Inzidenz eines Mammakarzinoms. Auch hier hat man sehr schön gesehen, dass mit höheren Vitamin D-Aufnahmen tatsächlich die Inzidenzzahlen zurückgehen in einem statistisch signifikanten Ausmaß. Aber noch einmal, das ist halt auch nur so ein Querschnitt. In prospektiven Studien, die uns eigentlich viel mehr interessieren, da ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt einige Studien, die die Gesamtmortalität mit Vitamin-D-Spiegel in eine Relation gesetzt haben. Und das finden Sie hier in der ganz rechten Spalte ein adjustiertes relatives Risiko zwischen 1,5, 1,99, 0,51. Also das ist nicht wirklich irgendwie in einer Richtung fassbar. Wenn man spezifische Mortalität sich allerdings ansieht und hier kolorektale Krebspatienten, Patienten mit Magenkarzinom, Patienten mit Brustkrebs. Und dann hat man allerdings sehr wohl gefunden, dass hier die Studien eine deutliche Reduktion der Mortalität solcher Patienten in Abhängigkeit von ihren Vitamin-D-Spiegeln im Blut gesehen haben. Nun, das ist wieder ein Schlaglicht. Es sind prospektive Studien gewesen, das ist der einzige Fall. Randomisiert gibt es da natürlich nichts, das ist auch ganz klar. Und Sie sehen, dass die Effekte auch nicht sehr hoch sind. Wenn ich mir hier anschaue, hier finde ich 0,9, hier finde ich eine Studie mit 0,4, das wäre ja also mit einem Konfidenzintervall von 0,1 bis 1,6 allerdings. Also Sie sehen, wie breit und inhomogen das hier schon ist. Ähnliches sehen wir beim Brustkrebs, hier gibt es aber auch eine gewisse Variabilität und im Prinzip ist es so, dass wir sagen können, ja, wir haben einen Trend beim Mammakarzinom, wir haben beim Darmkarzinom eventuell ein zusätzliches Risiko, wenn wir eine Vitamin-D-Defizienz haben. Viel mehr können wir aus diesen Daten nicht herauslesen. Wenn man sich die WHI-Studie dann ansieht, auch diese, eine Kohortenstudie bitte, allerdings hat man dann wenigstens schon Patienten genommen, die am Anfang keine Vitamin D oder Calciumsubstitution gehabt haben. Und hier sehen wir bei den komplett, also bei der Gesamtkrebsrate keinen signifikanten Unterschied, zwar einen Trendunterschied, bei den Frakturen nichts, bei solchen Patienten, Krebspatienten 7 Jahre. Beim invasiven Mammakarzinom allerdings sehr wohl und bei diesen Patienten bei der Hüfte sehr wohl auch weniger Frakturen. Beim kolorektalen Krebs ebenso und die All-Cause Mortality, also die Mortalität durch alle Ursachen, zeigt keinen Unterschied. Das passt jetzt langsam ins Bild. Es ist allerdings, wenn man sagen muss, noch immer kein schlagender Beweis und den werde ich Ihnen heute auch nicht liefern. Denn es gibt keinen schlagenden Beweis. Es gibt solche wunderschönen Studien. Hier hat man sich angesehen, wie denn das bei Rauchern ist. Niedrige Vitamin-D-Spiegel bei Rauchern, die nicht viel in die Sonne gehen und nicht genug haben. Und das sieht man hier zunächst einmal. Tobacco-related Cancer wird hier sowohl auch Head and Neck, also nicht nur der Lungenkrebs geführt, sondern alles, was auch Blasenkrebs etc. führen kann. Und da gibt es wieder ein buntes Bild, aber Sie sehen schon tendenziell, ja, pro 50% Reduktion in den Plasma 25 Vitamin D-Spiegeln gibt eine Erhöhung der Inzidenz. Hier ist es noch schöner zu sehen eigentlich, wenn man das Multivariat dann nämlich adjustiert und bei den Rauchern auch auf die Pack-Years dann reduziert, weil das sollte man vielleicht auch machen, denn es gibt Raucher und Raucher und Kettenraucher und noch mehr Kettenraucher und etwas weniger Kettenraucher. Daher ist dieses Pack-Year-System, finde ich, ganz praktisch. Das verstehen auch die Patienten, wenn man fragt, wie lange rauchen sie und wie viel Backeln rauchen sie, dann kann man sich das leicht ausrechnen. Und hier sehen Sie eigentlich ganz typisch, dass hier tatsächlich mit niedrigerem Vitamin-D-Spiegel eine deutliche Risikoerhöhung eintritt. Und das ist eigentlich, wenn man es nach Pack-Years und Multivariaten sonstigen Risikofaktoren adjustiert, relativ schön zu sehen. Auch hier eine Kohortenstudie. Wir haben also prospektive Studien, die verschiedene Ergebnisse zeigen. Wir haben viele Kohortenstudien, die relativ übereinstimmende Ergebnisse zeigen, aber man würde das als Indizienbeweise sehen, eigentlich vor Gericht und nicht als schlagenden Augenzeugenbeweis. Es gibt noch andere Arbeiten, wenn man hier weitergeht. Sie finden so viele Vitamin-D-Arbeiten, wenn Sie die letzten 10 Jahre durchsehen im PubMed, finden Sie, glaube ich, 100.000 Arbeiten dazu. Es ist unglaublich. Das Prostatakarzinom, das Nierenzellkarzinom, das Non-Hodgkin-Lymphom, das Melanom eher nicht. Da gibt es eine ganz rezente Arbeit, die gezeigt hat, dass das Melanom offensichtlich bei höheren Vitamin-D-Spiegeln sogar vielleicht vermehrt auftritt. Das dürfte dann aber vielleicht auch mit dem Haut allgemein zusammenhängen. Das ist eine gute Frage, wieso. Also hier wäre es einmal interessant, prospektive, randomisierte Studien zu sehen, aber von mir aus prospektive Großgruppenstudien zu sehen. Denn das Problem mit Kohorten ist immer, dass es Momentaufnahmen sind, die wir eigentlich von vorne nach hinten machen. Und wer viel Studien gemacht hat, der weiß, dass je weiter Sie zurückschauen, desto löchriger werden die Daten. Ich sage es einmal freundlich so. Das ist einfach so. Das lässt sich nicht verhindern. Gehen wir ein bisschen in ein anderes Kapitel, das zwar mit dem Krebs schon zusammenhängt, mit den Karzinomen, nämlich das Immunsystem. Auch hier haben wir von Vitamin D, ich habe Ihnen gesagt, in das war einen Leukozyten-Gene-Heatmap am Anfang, wo sie in Leukozyten diese Regulation gesehen haben. Wir wissen, dass Vitamin D eben in der Peripheral Blood Mononuclear Cells sowohl intrakrine als auch parakrine Eigenschaften hat, dass sowohl die dendritischen Zellen als auch die Helfer-T-Zellen unter Vitamin D einer unterschiedlichen Primungsintensität unterliegen. Und auch hier gibt es klinische relevante Daten dazu, teilweise schon etwas älter, damit hat es angefangen, ich gehe auch hier wieder her. Das waren indischstämmige Bewohner des regnerischen London, wo es nicht sehr viel Vitamin D gibt, die aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe sehr leicht auch gefährdet sind, schwere Vitamin D-Mangelzustände zu entwickeln. Und da hat man sich einfach angeschaut, wie sieht denn die Tuberkulose-Inzidenz bei diesen Patienten aus? Und Sie sehen, dass bei den niedrigen, also ganz niedrigen Vitamin D-Spiegel, es eine zwischen 3- und 10-fach gesteigerte Inzidenz der Tuberkulose-Infektion gegeben hat. Das hat man dann endlich auch einmal, weil bis jetzt haben wir nur geredet und wir reden auch noch weiter über das Risiko, das sich ergibt für verschiedene Krankheiten aus einem Mangelzustand. Hier hat man dann auch einmal Vitamin D bei Tuberkulosepatienten synchron verabreicht. Das war ganz interessant, es ist eine wunderschöne Studie gewesen, wo tatsächlich sich zeigt, dass im Sputum die Konversion schneller stattfindet, dass die Monozytenzahlen rascher abnehmen unter Vitamin-D-Substitution. Das waren 4x100.000 Einheiten in 7, 14, 28 und 42 Tagen nach Therapie. Der Lymphozytenzahl geht hinauf, die Senkung geht hinunter. Und hier sehen Sie verschiedene Interleukine und TNFs, die ebenfalls als Marker der Entzündungstätigkeit bei der Tuberkulose rascher abfallen. Das sind die soliden Striche, als bei den Patienten, die keine Vitamin-D-Substitution bekommen haben. Also hier ist es ganz interessant, dass es offensichtlich wirkt. Etwas anderes ist bei Vitamin-D-Spiegel, hier sind wir wieder beim Mangel und nicht bei der Intervention, Sepsisverläufe in Abhängigkeit vom Vitamin-D-Spiegel. Hier sehen Sie ebenfalls, dass Sie eine deutliche Risikoreduktion haben. Wenn Sie einen höheren Vitamin-D-Spiegel haben, dann ist einfach, also hier über 75 Nanomol, das wären also die 30 Nanogramm pro Milliliter, sehen gegenüber darunter befindlichen, hier sehen Sie, dass Sie ein tatsächliches besseres Überleben bei Sepsis haben, wenn, beziehungsweise auch welche Organfunktionen, zwei oder mehr, Sie kennen den Apache und den SOFA-Score wahrscheinlich, hier steigen Sie besser aus, wenn Ihr Vitamin D eher höher ist. Wiederum zu randomisierten Studien. Dasselbe Problem wie immer, nachdem es kein großer Pharmaunternehmer interessiert ist, Vitamin D zu vermarkten, gibt es auch kein großartiges Funding, daher sind das Investigator-Driven Studies und daraus resultiert natürlich auch, dass die Designs dieser Studien völlig inhomogen sind und dass die Resultate teilweise dann auch nicht vergleichbar sind. Schauen Sie sich alleine einfach an, wie denn hier die Dosen sind. 100.000 pro Monat, über drei Monate, 100.000 über drei Monate, 60.000 pro Woche, 800 pro Tag und 2.000 pro Tag, 1200 pro Tag, also das ist Kraut und Rüben. Und hier natürlich jetzt eine einheitliche Zusammenfassung zu machen, und das ist das Problem bitte auch von sämtlichen wunderschönen Review-Arbeiten, also Meta-Analysen. Wenn Sie so uneinheitliche Datensätze haben, tun Sie sich mit einer gescheiten Meta-Analyse auch schwer. Da kann auch alles rauskommen letztendlich. Meta-Analysen sind immer nur so gut wie die Daten, die sie im Endeffekt repräsentieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie haben keinen höheren Wert an sich. Okay, bei Infektionen auch hier eine nicht einheitliche Studienlage, überwiegende Indizienbeweise. Andere Erkrankungen, die möglicherweise durch Vitamin D beeinflusst werden, Autoimmun, MS, Demenz, ist interessant, hat sich aber auch wieder nicht bestätigt. Es gibt aber sehr wohl im Moment auch Versuche bei Kindern, bei Autismus mit Vitamin D-Substitution etwas zu bewirken. Die Daten sind eher noch schwach. Es gibt viele verschiedene Versuche, hier etwas nachzuweisen, aber die Ergebnisse sind nicht vorliegend. Ganz kurz Kreislaufsystem, das ist eine wunderschöne Arbeit, weil sie hat nichts mit Patienten zu tun, sondern das ist eine Mausarbeit. Mäuse sind zum Teil angenehmer, weil man kann sie leichter studieren als Menschen. Hier haben Sie einfach eine Vitamin-D-Knockout-Maus, diese und diese, eine Kontrollmaus, eine Kontrollmaus. Das sind Querschnitte durch das linke Herz, wie Sie sehen. Und die linken zwei sind eigentlich, wie gesagt, normal. Da sehen Sie schon, dass die Vitamin-D-Knockout-Maus eigentlich ein dickeres linksventrikuläres Myokard hat als die Kontrollmaus, die Wild-Type-Maus. Wenn Sie dann diese Mäuse auch noch mit Isoproterenol versorgen, dann entwickelt sich eine linksventrikuläre Hypertrophie und Sie sehen, wie massiv diese linksventrikuläre Hypertrophie bei der Vitamin-D-Knockout-Maus aussieht. Also auch hier ist Vitamin D, was wir ja wissen, im Muskel ein Player. Die Muskelfasern haben Vitamin-D-Rezeptoren, wir haben sie gefunden und hier sieht man eine der möglichen Folgen im Tierexperiment. Aber nicht nur Mäuse, auch hier Schweine nach koronarer Intervention. Das atherosklerotische Schwein kann man wunderschön zum Üben verwenden, um hier Herzkatheter und Stents einzuschieben und zu dilatieren. Und hier kommt wunderschön heraus, dass auch hier, wenn man Vitamin D substituiert, dann kommt es zu einer geringeren Hyperplasie der Intima an den dilatierten Stellen. Und die Restenosierungsrate ist deutlich geringer. Die Aktin, wenn man hier sieht, Vitamin-D-defiziente Diät oben, hier die suffiziente Diät plus Vitamin D, dann sehen Sie wieder Unterschied in der Aktinaufnahme hier im Muskelgewebe. Hier sieht man es sehr schön eigentlich ist. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, wo Vitamin D wirken kann. Klassisch gehen wir wieder dorthin zurück, wo wir eigentlich herkommen. Die Fraktur, die osteoporotische Fraktur, das ist die alte Arbeit von Marie Chapuis, die bei Patientinnen in Pflegeheimen, in einem Pflegeheim 1750 Patienten 1992 gezeigt hat, dass man bei 84-Jährigen über 18 Monate mit 1200 Milligramm Calcium und 800 Einheiten Vitamin D pro Tag tatsächlich die Hüftfrakturrate, aber auch die Rate an anderen nichtvertebralen Frakturen senken kann, und zwar immerhin um fast 40%. Das ist in Übereinstimmung auch mit der WHI-Studie. Auch hier kommt es zu einer Verringerung der Frakturrate bei Intervention. Auch das wahrscheinlich muskulär, denn auch die Sturzinzidenz sinkt ab, und hier ist ganz wunderschön zu sehen, dass ab einem Serumspiegel von 30, hier wäre unser postulierter Normalwert, von dem wir nicht wissen, ob er wirklich normal ist, ich glaube nicht, dass er normal ist, hier beginnt diese Kurve zu steigen, wirklich kritisch wird die Funktion der unteren Gliedmaßen in einem Low-LG-Geschwindigkeitstest, 3-Meter-G-Geschwindigkeitstest, aber erst unter 20, und Sie sehen bei der Regression, dass es dann wirklich bei niedrigen Spiegeln extrem hinaufgeht, dass die muskuläre Funktion langsamer, schlechter wird. Es gibt Dutzende andere Arbeiten zu diesem Thema da, die eigentlich genau das Gleiche zeigen. Kommen wir zur Dosierung. Erprobte Dosierungen gegen Stürze und gegen Frakturen. Sie sehen, täglich 400 Einheiten zeigt auf Sturz und Fraktur keine Effizienz, 7 bis 800 Einheiten sehr wohl. 100.000 Einheiten alle 4 Monate hat zwar einen Antifraktureffekt, Stürze wurden allerdings nicht erhoben. Und einmal im Jahr 300.000 Einheiten, das war allerdings Ergocalciferol, hat keine Auswirkung. Können wir diese Wochendosierung, die wir üblicherweise gerne machen, beibehalten? Dazu gibt es bis heute eigentlich keine Daten. Die monatliche ist ein bisschen ein Problem, deswegen sind wir auf die wöchentliche gegangen. Wahrscheinlich wirkt es, sagen wir mal, wir gehen davon aus. Wie viel für wen ist auch interessant. In der Prophylaxe bei Patienten und nicht nur Patienten, auch Menschen, gesunden Menschen mit Vitamin-D-Mangel reichen bei Jüngeren 800 Einheiten pro Tag völlig aus. Kein Mensch braucht mehr. Ältere Menschen, Patienten mit Osteoporosen, sollten zwischen 800 und 2000 Einheiten pro Tag nehmen. Sie sehen hier die Oleovid-Dosierungen daneben in Tropfenzahlen. Und nur bei schwerem Mangel oder bei Osteomalazie sind höhere Dosen angesagt. Die Maximaldosierung von 4000 Einheiten sollte auf keinen Fall überschritten werden. Das Problem ist, dass kaum wird etwas publik, stürzen sich die Patienten drauf. Entsprechende Medien verkaufen das auch noch massiv. Und es ist ja ein Vitamin, das muss ja gesund sein, also mehr ist besser. Das ist unsere Gesellschaft als Ganzes. Je mehr wir haben, desto besser sind wir. Die eigenen Wahrnehmungen in Ordinationen, aber auch in sonstigen Auseinandersetzungen mit Patienten sind entweder, ich nehme 15 Tropfen pro Tag, ich nehme eine Pipette voll alle paar Tage einmal. Wie viel ist das? Keiner weiß es. Meine Freundin hat gesagt, ich soll 50 Tropfen pro Woche nehmen, hat mir am besten gefallen. So geht's auch. Noch einmal, Vitamin D ist ein Steroidhormon. Man muss dem Patienten sagen, dass das ein Hormon ist, dass es als Hormon im Körper wirkt, auch wenn es Vitamin heißt. Und sie würden auch nicht Östrogen in einer Überdosis hineinschütten. Oder Testosteron, nehme ich mal an. Man kann es überdosieren. Es gibt im Vitamin D, in Vitamin D-Studien auch immer wieder dieses Auftreten von sogenannten U-Kurven. Und wir kennen solche U-Kurven in vielen Bereichen der Medizin, wo wir bei einem bestimmten Dosisbereich eine Verbesserung erfahren, aber wenn wir den Dosisbereich ausdehnen, dann wird es wieder alles schlechter. Das ist nichts Seltenes, das gibt es häufig. Das ist eine wunderschöne Studie über kardiale oder kardiovaskuläre Events als Komplikation bei Herzchirurgie. Und da sehen Sie wieder, dass im Prinzip bei hohen Vitamin-D-Spiegeln hier über 100 Nanomol, und das muss man durch 2,5 dividieren, also das ist bei 45 schon, ja, eigentlich dann hier die Kurve nach oben geht und es wieder mehr Events gibt. Also auch hier gibt es viele Kurven, ich kann Ihnen nicht alle zeigen, weil sonst sitzen wir morgen noch da, aber das reicht eigentlich aus, um klarzumachen, man sollte sich bitte an diese Dosierungen halten. Ganz kurz noch zu Calcium. Calcium und kardiale Mortalität, das ist so schön gewesen. Ja, die Verkalkung muss ja vom Calcium kommen. Nein, die Verkalkung kommt vom Phosphor. Das ist eigentlich jetzt mehr oder weniger die Quintessenz, beziehungsweise von Klotho und FGF23 überwiegend. Das wissen wir bei den Nieren. Patienten schon lange und die große NHANES-Datenbank ist noch einmal 2013 angeschaut worden zur kardialen Mortalität bei Supplementen und bis 1200 Milligramm Supplement täglich hat man tatsächlich keine Effekte gesehen und Sie sehen auch so, sind die Effekte eigentlich nicht wirklich gegeben. Also hier sind Sie auf jeden Fall in der sicheren Abteilung. Calcium tötet nicht, Calcium macht keinen Herzinfarkt. Wie soll es das auch? Nicht böse sein, aber das, was in Gefäßwänden passiert, ist ein entzündlicher Prozess mit einer dystrophen Verkalkung. Das hat jetzt nichts primär mit Mineralisation zu tun, die aus Calcium, das frei herumschwemmt, kommt. Außerdem ist Ihr Calciumspiegel üblicherweise nicht höher, wenn Sie nicht eine Nebenschilddrüsenüberfunktion haben, auch wenn Sie Calciumsupplemente nehmen. Sie können aber, da die Patienten natürlich auch immer wieder Bedenken haben, mehr Calcium mit der Nahrung zuführen. Da gibt es solche Calciumkalkulatoren im Internet, calciumrechner.at, wo man sich schlau machen kann, wie viel Calcium habe ich da drinnen. Sie können die Patienten, die sich damit beschäftigen wollen, auch gerne sagen, sie sollen ihnen dann ausdrucken, wie viel Calcium sie nehmen und dann entscheiden, ob sie 1200 Milligramm, 1000 Milligramm, 500 Milligramm oder gar kein Calcium substituieren. Gar kein Calcium, allerdings nur dann, wenn sie keine Osteoporose-Therapie und zwar keine antiresorptive Therapie bekommen. Ich fasse schon kurz zusammen, Vitamin D ist nicht nur im Knochen ein Keyplayer, sondern spielt wirklich in vielen Organsystemen eine Rolle. Aber, jetzt kommt groß nochmal das Aber, wir wissen, dass ein Mangel ein Risiko für viele, viele Dinge ist, die wir nicht wollen. Was uns fehlt, ist der Beweis, dass die Intervention etwas bringt. Und die Intervention, vor allem da, wo Sie in letzter Zeit immer wieder lesen, Population-Based Registers, die angeschaut worden sind, Kohortenstudien, dass das nichts bringt. Die sind aber auch nicht unterteilt worden in Patienten mit Mangel oder Menschen mit Mangel und Menschen, die eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung haben. Die gibt es auch bei uns. Es ist nicht so, dass wir alle einen Mangel haben. Und das wäre eigentlich einmal die Voraussetzung, dass man sagt, die Intervention wird wahrscheinlich nur sinnvoll sein, wenn ein Mangel besteht. Davon sollte man eigentlich ausgehen. Also, Substitution bei Mangel ist gerechtfertigt. Die Effekte außer bei Sturz und Osteoporose sind nicht hundertprozentig sicher. Andererseits sind die Nebenwirkungen nicht wirklich gegeben, solange sie in der Dosis dort bleiben, wo ich sie hingeführt habe. Kalzium und Vitamin D gemeinsam senken das Frakturrisiko, das ist auch eine Tatsache. Die Gefäßverkalkung ist sehr kontrovers diskutiert, die Datenlage ist schwach. Es ist eigentlich eine Arbeitsgruppe, die das seit Jahren immer wieder pusht. Man könnte jetzt auch die Historie dieser Arbeitsgruppe entwickeln. Ist auch interessant, weil man kommt auch durch schlechte Nachrichten immer wieder in einen Citation Index hinein. Die Empfehlungsgremien haben keine Änderung vorgegeben. Die Zufuhr von Kalzium in Österreich ist noch immer nach dem österreichischen Ernährungsbericht zu gering. Sie können das optimieren, die Patienten können das optimieren, wenn sie motiviert sind. Aber wenn die Patienten bitte eine antiresorptive Osteoporose-Therapie kriegen, und die meisten unserer Therapien für die Osteoporose sind antiresorptive Therapien, dann nicht ohne eine Kalziumsubstitution. Denn wenn sie dann zu wenig haben, dann richten sie den Knochenstoffwechsel mehr, am Knochenstoffwechsel mehr an, wie wenn sie gar keine Therapie machen. Weil dann fällt das Parathormon hinauf, da sie nicht genug Kalzium aus dem Knochen rekrutieren können, denn der ist blockiert durch das Antiresorptivum, sie führen nicht genügend zu. Im Endeffekt heizen sie an den nicht behandelten Stellen mit einem Bisphosphonat etwa, heizen sie massiv die Resorption an. Der höhere Parathormonspiegel führt außerdem zu einer Zunahme der FGF23-Produktion und des Phosphats im Gefäßsystem und an der Niere, und das kann auch zur Verkalkung beitragen. Also das ist dann wieder das, das Ganze beißt sich dann in den Schwanz, und hier bitte machen Sie das nicht. Wenn Sie einen Patienten mit einer antiresorptiven Therapie haben, dann geben Sie ihm zumindest 500 Milligramm Kalzium, denn die wird er meistens brauchen, außer er legt Ihnen wirklich da, was er täglich isst. Es gibt sehr viele Menschen, die wirklich täglich 20 Decker Käse essen. Aber die wenigsten können sich mit Cholesterin leisten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.